Amen, Amen. Wie gut ist es, liebe Kirche, dass du heute da bist? Wie ist es, mit euch den Gott anzubeten? Ich liebe das. Ich liebe das, mit 100 Leuten zusammen und noch mehr Gott anzubeten und einfach ihm Lieder zu singen. Und ja, ich freue mich mega. Wir haben schon gehört, nächstes Weekend ist eine Konferenz im Hallstadion. Und ich freue mich mega auf das, weil es einfach auch aus diesem Grund, einfach mit euch allen zusammen Gott anzubeten. Ja. Und es ist mega gut, dann sind wir, was auch immer, 4.000-5.000 Leute. Und es ist immer eine ganz spezielle Stimmung, wenn du mit 4.000-5.000 Leuten zusammen ja, den Gott einfach anbetest im Himmel, das ist anders als das ist noch anders, als wenn wir das mit 100 Leuten machen. Logisch, gell? Und für das liebe ich ihn. Du hast es nie Gelegenheit, gell? Alleine daheim kannst du nicht mit deinem CD-Player mit 100 Leuten Gott anbeten. Das geht einfach nicht. Das ist einfach die spezielle Stimmung, wenn wir zusammen dem Gott Lieder singen, die kommt einfach in die Kirche auf. Und für das liebe ich die Kirche und für das liebe ich auch, wenn wir zusammen an die Conference gehen. Wir sind übrigens über 100 Leute von Schaffhausen, die hergehen. Ich freue mich mega, dass wir mit über 100 Leuten dorthin gehen. Wir sind ja im Moment in der Predigserie in die Bibel und wir schauen zusammen die verschiedenen Schreibstile an, was in der Bibel innen hat, wie Texte geschrieben sind. Und wir können hier die vier Schreibstile anschauen, die wir angeschaut haben, die letzten vier Sonntage. Es ist geschichtlich, der Poesie, Briefe letzte Sonntag und heute ist Prophetie. Ja. Und so ein bisschen, ja, ich mache jetzt gerade so eine Prophetie, die habt ihr auch schon gehört. Ramsi hat heute eine Prophetie gemacht, schon auf die nächste Zeit, die kommt, oder? Er hat gesagt, was alles passiert bei uns in Schaffhausen. Und ich freue mich mega auf die Love Changes Serie. Für mich ist es so ganz persönlich eine mega Serie, wo ich mir einfach sage, hey, wow, wir haben sogar einen Flyer, wir machen nicht für jede Serie Flyer. Gell? Wir haben sogar einen Flyer gemacht für die Serie. Und für mich ist auch, gerade die zwei Leute, die heute Nadia eigentlich schon gesagt hat, ich weiss, ich erzähle uns jetzt nochmal, aber ich finde, das ist immer gut, dann merkt man, dass es doppelt wichtig ist. Ja, ich freue mich wirklich, auf die zwei Menschen, auf Andy Struppler, der mit 40 auf Kambodscha gegangen ist, und mit seiner Familie, zwei Kinder, und der das ICF gegründet hat, und was der erlebt, ist einfach Wahnsinn. Kommt unbedingt an die Kambodscha Night, das ist etwas ganz Spezielles, was der Andy Struppler macht. Genau, das ist nicht von Bern auf Schaffhausen ziehen, sondern es ist von Zürich auf Kambodscha. Ich weiß gar nicht, wie die Stadt heisst, der hat irgendwie ganz verrückt hat ihren Namen. Aber schon gleich. Genau, der zweite ist auch ein Freund von mir, der Thomas Bossart. Er ist, kommt von Bruck, vom ISF Bruck, und er ist ein Islamexperte. Ich habe ihn schon gehört. College, als ich das ISF College gemacht habe, hat er das auch schon gemacht, das Fach. Und das ist etwas mega interessant, etwas, was uns beschäftigt. Etwas, was mich beschäftigt. Und ich freue mich mega auf den Sonntag, wo wir werden zusammen haben und das Thema Islam anschauen. Und ich freue mich auf die Kurse unter der Woche. Genau, das ist so eine kleine Prophetie auf die nächste Zeit, die auf uns zukommt. Prophetie. Wir lesen in der Bibel, gibt verschiedene Propheten. Es gibt vier grosse Propheten, sagt man. Und das ist der Jesaja, der Jeremia, der Hesekiel und der Daniel. Es ist nicht so, dass sie jetzt einfach grösser wären oder länger oder was auch immer in Zentimeter gemessen oder einfach die besseren Propheten oder irgend so etwas. Überhaupt nicht. Das hat einen einfachen Grund, dass sie so heissen, die vier grossen Propheten. Das sind einfach die längsten Bücher. Das sind einfach die vier Bücher, die einfach viel länger sind als die anderen. Und darum sagt man denen die vier grossen Propheten. Und dann gibt es noch die 12 kleinen Propheten und die sind auch nicht kleiner gewesen. Das sind nicht irgendwie Lilliputaner oder so. Ich lese euch die mal vor: der Hosea, der Amos, der Micha, der Abadia, der Jona, der Joel, der Nahum, der Habakkuk, der Zephania, der Haggai, der Zacharia und der Malachi. Wenn jetzt also jemand noch Buben nehmen sucht. Ich weiß es noch für einen Habakkuk. Nein, ja. Ja, genau. Ja, wir heißen gar Micha. Ja, interessant. Ja. Egal, mal schauen, was aus dem so wird, dem kleinen Micha, gibt es ja einen, gell? Mega schön. Dann haben wir noch ein Buch im Neuen Testament, oder respektive ist es eigentlich ein Brief, die Offenbarung, ist auch prophetisch geschrieben, aber ist eigentlich auch ein Brief, aber ist gleich ein prophetischer Schreibstil, das ist das, was wir auch haben. Und für so ein bisschen anzufangen und so ein bisschen, das Prophetie-Thema ist ein crazy Thema, für so ein bisschen anzufangen, zu verstehen, was das heisst, Prophetie möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Schau, Prophetie ist immer etwas, wo die Menschen überhaupt nicht rauskommen. Du liest es oder du hörst etwas und du denkst, so what, ich komme überhaupt nicht raus. Und andere, denen gehen Glühbirnen, Lampen, Kerzenständer auf. Und sie denken, wow, wow, Gott hat direkt in mein Leben geredet. Und die anderen nebenan so, ich komme überhaupt nicht drauf, ich weiß überhaupt nicht, was es wird. Und die Prophetie hat immer noch zwei Adressaten, die rauskommen und die, die versuchen, rauszukommen. Ja. Das ist einfach so. Für die Leute, die lesen oder hören Prophezeiungen und die kommen überhaupt nicht raus und bei denen macht es mega Sinn. Und das ist, Prophetie, möchte ich eine Story von mir erzählen. Wir haben im College haben so eine kleine Gruppe gemacht. Und dann ist es darum gegangen, dass wir füreinander ein bisschen hören, gell? Dass wir so ein bisschen da hocken und füreinander hören, was der Gott uns für ein Bild gibt für die andere Person. Und vielleicht hast du das auch schon gemacht, du hast für jemanden gebetet und das hat das jemand noch, wenn ich für jemanden bete, dann habe ich irgendwie ein Bild oder so für die Person, dann gebe ich das dann mit. Dann habe ich vor dem inneren Auge ein Bild, gell? Es ist nicht so im allen Nähe zum Beten. Jedenfalls habe ich gross einen Namen gesehen für die Person, die hat das dem gesagt, den Namen, oder? Und er hat gesagt, los, lieber Freund, ich habe für dich einfach nur einen Namen, und das ist der Name David. Okay, spannend. Ha! Und da hätten wir jetzt können, da hätten wir jetzt können in dieser Gruppe, gell? Hätten wir können losdiskutieren. Ja, was ist jetzt gemeint, David? Er bekommt dann mal einen Sohn, der David heisst. Ist das eine Prophezeiung auf seinen Sohn? Ist das irgendwie, ist das etwas Schlechtes? Ist jemand, der David heisst, was schlecht meint mit ihm, der über ihn lügt oder was? Was ist David? Und alle anderen Gruppen und ich, die nicht mehr rauskommen, die das einfach nur gesehen haben. Wir hätten jetzt eine riesige Diskussion, wir hätten ein Buch schreiben können. David, Die Person, die sie angefangen hat, die hat fast angefangen zu rennen. Und für sie war sonnenklar. Es ist kein Name, es ist nicht irgendeine Person, die sie angelogen hat oder irgendetwas. Es ist auch niemand, dass sie sich entschuldigen muss. Und sein Kind wird auch nicht so heissen. Es war klar. Ihm seine grösste Angst war in seinem Leben, dass er von Gott ist wie der König Saul. Dass er kein David ist, dass er ein Saul ist. Und dass er es mit Gott vergeigt. Schon von klein auf war das ihm seine grösste Angst gewesen. Das hat niemand gewusst von uns. Das hat er auch niemandem eigentlich so erzählt. Und ihm sein grösster Wunsch war, dass er von Gott angenommen sein kann wie der König David. Wo Gott über ihn sagt, und das ist ein Mann nach meinem Herz. Und wo ich komme, in diesem College, in dieser kleinen Gruppe, und ihm sagen, hey, weisst du was, mein lieber Freund? Ja, einfach ein Name von dir, ich komme auch nicht raus. Aber der heisst David. Jetzt macht BOOM, jetzt mit ins Herz. Und wir alle anderen hätten im College dumm, hätten können diskutieren, was es heisst. Wer nicht rauskommen. Für ihn war es sonnenklar. Und genau so verhält es sich mit den Prophezeiungen. Gott hat ihm gesagt, lieber Freund, du bist für mich ein David. Du bist ein Mann nach meinem Herz und ich habe dich gern. Das ist das, was er gesagt hat. Wow, so ist es mit den prophetischen Büchern. So ein bisschen zum Verstehen. Für dich macht es Sinn, für dich nicht. Schau, du musst verstehen, für die Leute dann, vor 2000 Jahren oder vor 3000 Jahren, was auch immer, hat das brutal Sinn gemacht. Was die Propheten gesagt haben, die sind rausgekommen. Die haben es verstanden. Und jetzt kommen wir. 2000 Jahre später machen Bibelschulen und die theologisch darüber diskutieren, was echt das alles könnte bedeuten. Für uns, für unsere Zukunft. Hui. Aber für die Leute dort hat es mega Sinn gemacht. Der erste Punkt heute ist, biblische Prophetien, Prophetie sieht deine Gegenwart und deine Zukunft. Prophet heisst übersetzt Seher. Das ist nicht ein Hellseher, der einfach deine Zukunft voraussieht. Das ist jemand, der dich sieht und dein Leben sieht, so wie es Gott sieht. Wow. Um das geht es. Es ist jemand, der dein Leben und dich sieht, so wie es Gott sieht. Das ist ein Prophet. Und es gibt ja viele Hobbychristen. Nein, stimmt nicht. Nein, es gibt nicht Hobbychristen, sorry. Es gibt viele Christen, die Hobbyprophezeiungen Ausleger sind. Nicht wahr? Genau, so ist es richtig. Es gibt Hobbychristen gibt es nicht. Ja, stell dir vor. Ja. Du bist Christ oder nicht, genau. Gut, aber wir haben viel. Ah, nein, jetzt habe ich es ehrlich sagen. Es gibt viele Christen, die das Hobby ist. Besser, genau. Es gibt viele Christen, die das Hobby ist, Prophezeiungen auszulegen. Und du findest ja auch die Gattung, gell, wenn du das willst. Findest du, du weißt nicht, was alles in der Bibel gell. Du kannst lecken, du kannst das Zeug reinlesen, dass es gar nicht wahr ist. Und ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Und zwar findest du den 6-Tage-Krieg, wenn du nur genug gut schaust, oder? Findest du in der Bibel, oder? Gibt es Sachen, und da musst du nur genug schauen, und dann findest du alles schön detailliert, den 6-Tage-Krieg, Wahnsinn. Oder zum Beispiel etwas anderes, gibt es Tier in der Offenbarung mit diesen 6 Köpfen, gell? So, krass, oder? Ich habe da auch ein Bild, wunderschön gemalt, gell? Und ja, genau, das gibt ein Bild, oder? Und das ist der Antichrist, oder? Mit diesen 6 Köpfen, das Tier, gell? Und da sind Leute gekommen, das hat sie gegeben, 6 Staaten gegeben. Nein, die Leute gesagt, ja, das ist wahrscheinlich der Antichrist. Ja, ja, das ist das Tier mit diesen 6 Köpfen. Dann ist noch 7. Staat dazugekommen. Heute gibt es G12-Staaten. Und ich sage, ah, das ist etwas Gutes, weil alles, was Gott wichtig ist, ist 12. ja, ist das, gell? Manchmal verhält es sich ein bisschen so, gell? Ja. Ja. Oder das Internet, ja. Das Internet ist ja der Antichrist, gell? Das Internet ist ganz etwas Böses. Ja. Sagen die tatsächlich. Und wisst ihr warum? Weil du gehst www am Anfang. Und der Buchstabe W ist im Hebräischen der 6. Buchstabe. Waff heisst der. Der sieht so aus. Waff. Wunderbar. Und wenn du jetzt, das ist der 6. Buchstabe. Und wenn du jetzt www eingibst, dann gehst du 3-mal quasi die 6 ein auf Hebräisch. Ui. Ja. Und das kannst du alles drin lesen, wenn du das willst. Du kannst das alles hineininterpretieren. Aber vor lauter Suchen, vor lauter Zahlen, vor lauter, was könnte das für uns oder in die Zukunft noch bedeuten, verpassen wir Christen vielfach den Punkt, den dich Gott machen will. Den Punkt, den Gott machen will. Oder das, was er uns möchte sagen mit den Prophezeiungen. Gehen wir in die Offenbarung mal. Gehen wir mal in die Offenbarung. Da gibt es, die Offenbarung ist ja geschrieben an 7 Kirchen, 7 Gemeinden, oder? Was in der Herren geschrieben wird. Und zu dieser Zeit musst du wissen, dann war eine mega Christenverfolgung gewesen. Mega Christenverfolgung. Es war so grausam gewesen, wie nie zuvor. Christen sind verfolgt worden, sie sind gefällt worden, sie sind gekreuzigt, geköpft worden, sie sind gefoltert worden, die Haut abgezogen worden, sie sind den Leuten zum Fraß vorgeworfen worden und weiss nicht was alles. Es war ganz eine schlimme Zeit zu dieser Zeit. Und wir denken, was hat die Offenbarung zu bedeuten? Was hat Aber du musst verstehen, die Menschen, denn die sind rausgekommen bei dem, was Gott ihnen geschrieben hat. Die sind rausgekommen bei dem, was Gott ihnen geschrieben hat. Stell dir vor, du gehst am nächsten Tag in die Arena. Du wirst verfolgt, du weißt, da ist eine Christenverfolgung. Du gehst in die Arena, du weißt, du wirst ein Tier zum Fraß vorgeworfen. Du weißt, deine Frau ist vergewaltigt worden, deine Kinder sind verschleppt worden. Das ist alles dabei, du weißt, du wirst sterben und leiden und gefoltert für Gott, weil du Christ bist. Und ist es jetzt wirklich so, möchte ich euch fragen, liebe Freunde, ist Gott wirklich so, dass er nach diesen Christen einen Abend vor ihrem qualvollen Tod so einen Brief herwirft, so mit einem ganz wichtigen, irgendetwas Rätsel, was sie herausfinden müssen, so ein Kribbelskrabbel, so ein Sudoku, so irgendetwas, so eine Schatzkarte, was sie herausfinden müssen, ob echt das Internet in 2000 Jahren gefährlich ist oder nicht, ob echt die G6-Staaten gefährlich sind. Ist Gott wirklich so? Macht das Gott wirklich, liebe Freunde? Die Frage ist, wie ist Gott? Wie siehst du Gott? Stell dir vor, die Leute, die sind am Ende gewesen. Wo dort in die Arena reinkommen, wo die Briefe hergehen. Ist Gott wirklich so, liebe Freunde, möchte ich euch fragen, dass er in diesem leidvollsten Moment in unserem Leben uns noch Rätsel aufgibt? Ist Gott so? Die Frage ist wieder eins, die ich uns stellen würde: Was hast du für ein Bild von Gott? Und schau, was die das gelesen haben, hat es für die absolut Sinn gemacht. Weil es hat dann so Festspiel gegeben, wo Rösser reinkamen, wo man Bücher hat aufgemacht mit Segel. Es hat dann so Festspiel gegeben, wo die Trompeten sind geblasen worden. Es hat dann so Festspiel gegeben, verstehst du? Und wenn Gott das alles reinschreibt, und wenn Gott reinschreibt, deine Tränen werden trocknen und es wird kein Leid mehr geben, dann sind die daraus gekommen. Logisch sind die daraus gekommen, weil die haben genau gewusst, von was es Gott redet. Und was macht die Prophezeiung in dieser Offenbarung, liebe Freunde? Was machen Prophezeiungen? Sie nehmen uns manchmal den Schleier weg von unserem Auge. Sie nehmen uns den Vorhang weg. Sie nehmen uns alles, all unsere Probleme, all unsere Grau, all unsere Wand, die wir haben, weg von unserem Leben. Und zeigen uns, dass Gott immer noch da ist. Dass der Thron von Gott immer noch da steht. Und dass uns Gott nicht vergessen hat. Auch wenn wir am nächsten Tag in die Arena reingehen. Auch wenn wir leidvoll und qualvoll sterben und unsere Familie verfolgt wird. Und sagt Gott mit dem, und schau, und ich habe euch nicht vergessen und ich bin immer noch da. Sorry about Internet. Für die Leute war das sonnenklar. Und dann kommen wir 2000 Jahre später und denken, was hat es uns zu sagen für unsere Zukunft? Schauen wir mal theologisch an ein Problem. Ich habe das schon letzte Stunde am Abend angesprochen, am Morgen nicht, aber am Abend. Und das Problem ist, in der heutigen Zeit geht Christi und Leiden nicht mehr. Es geht nicht mehr, gell? Wir leben nur noch von Glory to Glory. Halleluja. Von Segen zu Segen, von Heiligkeit zu Heiligkeit. Weisst du, Gott, weisst du, der will dir noch mehr Geld geben. Weisst du, noch mehr Auto, noch mehr Haus, noch mehr Familie. Noch besser und noch schöner und noch schneller und noch mehr Geld. Und noch mehr Besitz. Und weisst du, überreich besegnen. Und Halleluja. Und ich sage nicht, dass Gott uns dir nicht segnen will. Das sage ich nicht. Überhaupt nicht. Aber wir drehen uns manchmal so um uns selber, liebe Freunde, dass es für uns theologisch nicht mehr geht, einen Gott, der Leiden zulässt. Aber für die ersten Christen war das überhaupt kein Problem. Wenn du in der Bibel liest, ist das einfach Standard gewesen. Christi und Leiden ist logisch, Gott segnet dich, aber Gott lässt auch Leiden zu. Na und? Weil sie haben, verstehst du, sie haben gewusst, der Gott ist grösser und der Gott, der Thron, ist immer noch da, auch wenn ich leide. Und sie haben gewusst, auch wenn ich sterbe, auch wenn ich krank werde, auch wenn mich Gott jetzt nicht heilt, auch wenn ich in die scheiß Arena reingehe, morgen, und auch wenn mich der Löwe verhützt, Gott ist immer noch da. Und sie haben gewusst, auch wenn Gott kein Wunder tut und mich jetzt nicht rettet vor diesem Leu, auch wenn mich Gott nicht rettet, auch wenn ich sterbe, ist Gott immer noch da, weil ich eine Himmelsperspektive habe. Weil am Schluss hat Gott das letzte Wort und es wird gut sein. Und die Frage ist schon ein bisschen, haben wir manchmal noch eine Himmelsperspektive? Oder müssen wir möglichst alles, weisst du, jetzt haben? Und Gott muss uns alles jetzt geben. Jetzt müssen wir alles erleben, alles besitzen. Haben wir noch eine Himmelsperspektive? Sagen wir noch, wir investieren unser Leben, unsere Zeit, unsere Energie, unser Geld für den Himmel. Machen wir das noch? Oder wollen wir einfach alles jetzt haben? Und die Leute haben die Himmelsperspektive gehabt, verstehst du? Und wenn du die nicht hast, geht deine ganze Theologie irgendwann nicht mehr auf. Irgendwann geht sie nicht mehr auf. Schau, die Sklaven, eine ganz andere Geschichte, die Sklaven auf den Baumwollfeldern haben gesungen. Soon and very soon we are going to see the king. Soon and very soon we are going to see the king. Ah, yeah, boy. Soon and very soon. Hä? Das haben die gesungen. In der Gefangenschaft, in der Versklavung. Und sie haben gewusst, wenn ich es Gott jetzt hier nicht raushole, in diesem Leben, Und wenn Gott hier nicht ein Wunder tut, soon, very soon, we are going to see the King. Sie haben gewusst, aber Gott ist immer noch da. Und der Thron von Gott ist da und er meint es gut mit uns, auch wenn wir ihr Versklavung sind. Hey, was für Lieder singst du denn? Hey, was sind das für Menschen? Wow! Was für eine Scheibe können wir uns abschneiden? Ich denke, ja, ein bisschen Gospel, weißt du, Weihnachten. So, ja, ja. Ja. Das sind Propheten, liebe Freunde. Und das geht in der Bibel, wenn wir über Propheten lesen. Propheten sind Seher, die uns zeigen, wie Gott unser Leben sieht. Und dass der Thron immer noch da ist. Dass Gott ein Gott ist, der uns liebt, auch in all diesen Problemen. Und wenn Leute manchmal nicht rauskommen bei der Prophezeiung, und auch wenn du nicht rauskommst, ist doch völlig egal. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht an dir geschrieben. Take it easy, lass los. Und wenn ein Freund eine Prophezeiung hat von anderen Freunden, du bist in dieser Kleingruppe und du denkst, was soll das bedeuten? Und du fährst das Lied auf singen. Nein. Dann möchte ich dir sagen, bleib locker. Wir müssen nicht alles verstehen. Das sind Prophezeiungen. Gut, gehen wir in den nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist, biblische Prophetien offenbart Gottes Herz. Amos möchte ich euch vorlesen. Gott ist ein Gott voller Emotionen. Und wir lesen jetzt einen sehr emotionalen Text vor von Gott. Gell? Liebe Freunde, eigentlich ist der Text eine Katastrophe. Ja? Das darf man gar nicht in der Kirche vorlesen. Gell? Aber ich mache es jetzt trotzdem. Ja? Weil, liebe Freunde, das steht hier in der Bibel. Ja? Und das ist eben sehr interessant, was es für ein Text ist. Und Prophezeiungen sind manchmal schon einfach emotional. Du merkst jetzt, wie Gott emotional ist da hier. Amos 3, 5, 21, schlussendlich lesen wir bis 27. Ich hasse und verachte eure religiösen Feste und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will euer Brand- und Speiseopfer nicht haben, die Friedensopfer, euer Maskhaber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises, Albi! Kommt jetzt eine neue CD aus, übrigens. Sorry, Albi. Ich liebe den Wäsche, den du machst. Wo bin ich? Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Kein iTunes. Gut. Stattdessen will ich Recht fließen sehen, wie Wasser und Gerechtigkeit, wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Habt ihr eure Schlacht- und Speiseopfer während diesen 40 Jahren in der Wüste etwa mir gebracht, Israel? Nein. Euer eigentliches Sinnen und Trachten galt euren heidnischen Göttern. Deinem König Sakut und deinem Sternengott Kevan, den Bildern, die du dir selbst gemacht hast. Deshalb verbanne ich euch ins Exil, in ein Land weit von Damaskus entfernt, spricht der Herr, dessen Name Gott der Allmächtige ist. Wow! Was für eine emotionale Gott haben wir, du! Hui! Was sagt euch jetzt der Pastor zu diesem Text? Muss ich mich hier im Kopf kratzen und mir etwas Gutes überlegen? Hey, haben wir etwas aufgeschrieben? Ja? Muss ich gut lesen? Nein. Was ich dir möchte sagen ist, wenn du diesen Text liest oder hast gelesen, hast du schon wieder weggenommen, ist es böse. Schon gut. Nimm ihn nur weg, ist schon gut. Wenn du diesen Text liest, was denkst du über Gott? Denkst du, wir haben einen bösen Gott? Ein Gott, der uns strafen will? Wie ist Gott? Und nochmal möchte ich dich fragen, liebe Freunde, was hast du für ein Bild von Gott? Wie der Gott ist? Wenn du das lesest, ist Gott ein böser Gott? Wenn du Vater bist von einem Kind oder Mutter, weil du manchmal ausrufst mit deinem Kind, bist du eine böse Mutter? Hä? Bist du ein böser Vater? Wenn du Nein sagst, 10-mal Nein sagst, 20-mal Nein sagst, 30-mal, es doch keine Klasse gibt vor dem Mittag. Bist du ein Nein-Vater? Bist du ein Nein-Mutter? Gott liebt dich, wir sind seine Kinder. Und wenn du Kinder hast, dann weisst du, manchmal kannst du sie einfach 10-mal ermahnen. Und manchmal fragen sie dich etwas 30-mal. Und du kannst sie 40-mal ermahnen. Und manchmal glauben sie es. Und manchmal kannst du es erklären. Und mein Gott, manchmal nicht. Und manchmal ist am besten, wenn etwas passiert. Und wenn Gott sein Volk ins Exil schickt, nicht einfach ins Zimmer, gell? Und wer Gott sein Volk ins Exil schickt, ist Gott nicht ein Gott, der das Volk bestrafen will, weil er ein böser Gott ist. Er will sein Volk nicht kaputt machen. Er liebt, er hat es geschaffen. Hey, hello! Was hast du für ein Bild von Gott? Wer Gott sein Volk ins Exil schickt, will er es näher an sein Herz herholen. Es geht nicht um Gewalt, es geht nicht um Vernichtung, es geht nicht um Bestrafung, es geht um Liebe. Gott ist ein Gott vor Liebe. Und manchmal merken wir es halt erst, wenn wir am Boden sind. Ist halt einfach so. Manchmal spüren wir das erst dann. Aber Gott ist, liebe Freunde, was ich dir heute möchte sagen, ein Gott von der Liebe. Und wenn du solche Texte liest, geht es nicht um Bestrafung, es geht um Liebe. Das ist ganz ein anderer Ansatz. Und meine Frage noch einmal an dich heute ist, und sie wird so immer wieder sein, was hast du für ein Bild von Gott? Wer ist Gott für dich? Ein strafender oder ein liebender Gott? Das ist eine gute Frage. Ein Gott voller Emotionen, weil er dich so liebt. Wir sind auch Väter und Mütter voller Liebe für unsere Kinder. Und ich kann es, sorry, bald nicht immer gleich gut zeigen. Bin ich jetzt ein schlechter Vater, ein böser? Ich glaube es nicht. Ich glaube, ich liebe meine Kinder. Und ich glaube, Gott liebt auch dich. Gott liebt dich. Schau, es geht schlussendlich um Liebe. Gott liebt dich. Das ist das, was darum geht im Leben, liebe Freunde. Gott liebt dich. Jeden Morgen freut sich Gott an dir, wenn du aufstehst. Jeden Abend, wenn du ins Bett gehst, jeden Tag, wo du lebst. Ich möchte euch eine Story erzählen von Nicky Cruz. Der Nicky Cruz ist mit 15 zu seinem Bruder, wir sehen ihn da. Der Nicky Cruz ist ein bisschen älter als ich. Ist von Puerto Rico aufgewachsen, ist mit 15 zu seinem Bruder gezogen nach New York. Und er ist erinnert, zum Mafia-Boss geworden, zum Gangster-Boss von einem der krassesten Gangster-Gang. Ja. Was ist das für ein Wort? Gut, Gangster-Gang geworden, sicher einer der krassesten in New York. Und irgendwann kommt ein Evangelist in sein Viertel zu ihm. Und der Evangelist, habe ich mir aufgeschrieben, der Dave Wilkerson, kommt zu ihm und sagt und evangelisiert und sagt, weisst du was, liebe Niki, Gott liebt dich. Jesus liebt dich. Und er hat ihm gesagt, hey, fahr ab aus meinem Viertel. Komm, kannst du da nicht evangelisieren? Ich schaue hier, was läuft. Und der Wilkerson ist wiedergekommen und hat gesagt, weisst du was, Gott liebt dich. Es ist mir gleich. Auch wenn du hier der Boss bist, Gott liebt dich gleich. Genau gleich. Ist dem egal. Und hat er gesagt, weißt du was, und ich werde dich, wenn du wieder hier auftauchst, hat der Cruz zum Höchsten gesagt, werde ich dir jetzt ein Stück in 1000 Teile. Ich werde dich umbringen. Hör auf mit Evangelisieren. Und der Wilkerson hat gesagt, ja, mach das. Weil wenn du das machst, dann wird jedes von diesen 1000 Teile zu dir sagen, Jesus liebt dich. Punkt. Alle werden zu dir schreien, die am Boden liegen. Alle die Teile von mir und dir sagen, Jesus liebt dich. Der Cruz hat sich bekehrt. Long story short. Hat sich bekehrt, hat Theologie studiert und ist heute ein Prediger. Wow. Folgt dem Jesus nachher. Was für eine Story. Wo einfach einer ihm gesagt hat, Jesus liebt dich. Das ist genau das, was darum geht. In den prophetischen Büchern. Gott sagt, und ich bin immer noch da. Und ich höre nicht auf. Und ich liebe dich. Gerade wegen dem oder trotzdem. Oder einfach sowieso. Egal wer du bist, egal was du gemacht hast und von wo du kommst. Ich liebe dich und ich gebe dich nicht auf und ich kämpfe um dich. Und ich weiss, ja, maybe. Denkst du, ja, Michu, hast du eigentlich eine neue Message? Das erzählst du ja jeden Sonntag. Und ich möchte dir etwas sagen heute, ich erzähle das seit 10 Jahren jeden Sonntag. Ich habe einen Satz kultiviert seit 10 Jahren, den ich immer wieder sage in meinen Messages. Und vielleicht wackelt er einen Satz zu den Ohren aus. Es kann sein. Und vielleicht ist der Emmentaler zu den Ohren ausgewackelt, der Satz. Es kann sein. Es ist mir egal. Und wenn du am Schluss, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, und wenn du dich erinnerst an mich, an einen Pastor, an einen Prediger, und du weißt, dass ich dir gesagt habe, dass Jesus dir liebt. Dann ist das für mich im Fall völlig in Ordnung. Das reicht. Verstehst du, das reicht mir. That's it. Und das ist das Wichtigste. Mehr musst du nicht wissen. Schau, Ben, musst du nicht wissen. Ich möchte dir heute etwas sagen, liebe Kirche. Ich möchte dir heute etwas fragen, liebe Kirche. Habe ich dir heute schon gesagt, dass Jesus dich liebt? Come on. Sag dir jetzt etwas. Jesus liebt dich. Von ganzem Herzen. Schau, und weißt du was? Jesus meint so gut mit dir. So gut. Und Jesus, ist es egal, was du gemacht hast. Jesus, ist es egal, wer du bist, von wo du kommst. Jesus liebt dich einfach, weil du bist ihm sein Kind. Er hat dich geschaffen. Er ist Gott. Das ist das, was Propheten machen. Und schau, ich weiss nicht, was du für Probleme hast in deinem Leben. Und ich weiss nicht, was du für Leiden hast in deinem Leben, wo du durchgehst oder durch musst. Aber die Propheten nehmen uns den Schleier weg. Und ich möchte dir heute noch einmal den Schleier wegnehmen und dir sagen, schau, egal was ist finanziell, egal ob du dir selber nicht kannst annehmen, weil du das Gefühl hast, du bist nicht gut oder nicht schön, oder ob du irgendwie Groll auf Leute hast, ob dir Leute nicht vergeben können, was auch immer, finanzielle Sorgen und Ängste. Schau, ich weiss es nicht. I don't know. Aber was ich dir heute sagen kann, ist, Gott ist immer noch da. Und Gott hat dich nicht aufgegeben. Und Gott wird dich auch niemals aufgeben. Nie in deinem ganzen Leben. Gott wird immer bei dir sein und dir nachkommen und dir nachgehen. Und Gott wird dir dein ganze Leben lang sagen, weißt du was, ich liebe dich und ich meine es gut mit dir. Und im Fall, ich habe dich nicht aufgegeben und ich werde dich nicht aufgeben. Und wenn es noch nicht gut ist, liebe Freunde, dann ist es noch nicht fertig. Weil Gott hat das letzte Wort. Und das letzte Wort wird gut sein. Weil wisst ihr was, liebe Freunde, ich glaube an einen Gott, der uns liebt. Ich glaube an einen Gott, der uns gemacht hat. Ich glaube an einen Gott, der uns vergibt. Ich glaube an einen Gott, der uns wiederherstellen möchte. Wiederherstellen zu dem, so wie er uns eigentlich gedacht hat. Ich glaube an einen Gott voller Freude. Voller Frieden und voller Liebe. Ja, der Gott glaube ich, ja. Der für uns ans Kreuz ist gegangen, unschuldig, alle Sorgen und Sünden von der Welt auf sich genommen hat. Für uns ist gestorben, die höchste Strafe hat bekommen, was es gibt. Todesstrafe, die besiegt hat, ist auferstanden, dass wir mit ihm ewig leben können. Und im Himmel ist aufgefahren und der Gott lebt. Ha? Der Gott lebt und der Gott heisst Jesus, liebe Freunde. Und das ist der Gott, den ich daran glaube. Und das ist genau das, was von Bibel um A bis Z, vom Anfang bis zum Ende darum geht. Es geht um den Jesus, der dir nicht aufgeht und niemals wird aufgeben. Egal wie du heute aufgestanden bist, egal was du für eine Scheisswoche gehabt hast oder egal was du für eine nächste Woche hast. Egal wie hoch deine Hürden sind. Jesus geht dir nicht auf. Weil er dich liebt. Weil du ihm seine Sohn und ihm seine Tochter bist. Amen, Amen, Amen. Come on, ja. So ist es, wie Gott dich sieht. Ja. Okay, das kannst du nicht genug hören, jeden Sonntag. Du. Und ich möchte dir heute eine Frage stellen. Wie siehst du dich? Siehst du dich auch so, wie Gott dich sieht? Siehst du dich auch schön, gut, liebevoll, freundlich, voller Freude und Frieden? Siehst du dich auch voller Geduld und Freundlichkeit und Selbstbeherrschung? Wie siehst du dich? Gott sieht dich so. Auch wenn du das vielleicht nicht bist, manchmal. Aber Gott sieht dich gleich so, weißt du? Gott sieht dich vergebend. Siehst du dich auch vergebend? Schaust du in den Spiegel und denkst, wow, schön. Steh mal vor den Spiegel und sag, wow, bin ich schön. Und das mal vielleicht ein bisschen arrogant wirken, aber ich sage dir, hey, Gott sieht dich so. Ja? Gott sieht dich so, weil er hat dich gut gemacht. Und wenn du dich nicht schön findest, dann findest du das, was Gott gut gemacht hat, nicht schön. Mega schade. Ich möchte dir heute eine Frage fragen. Wie siehst du dich und wie siehst du dein Leben? Und Gott hat einen Plan von deinem Leben. Siehst du auch, dass dein Leben gut kommt? Gott sieht, dass dein Leben gut kommt. Und wir werden jetzt das Abendmahl nehmen können. Das ist da hinten, während dem nächsten Song. Und du kannst während dem nächsten Song aufstehen und das Abendmahl nehmen. Und gell, das Abendmahl ist ja dazu da, dass wir uns daran erinnern können, was Jesus gemacht hat. Dass er am Kreuz ist gestorben, sein Leben gegeben, das Brot. Und sein Blut ist geflossen, der Traubensaft. Und nimm dir ein Stück Brot, nimm dir ein Stück Traubensaft und erinnere dich daran, was Gott da hat für dich. Dass er am Kreuz ist gestorben. Für dich, für deine Fehler, dass er dich liebt. Mach das in dem nächsten Song. Und stehen wir auf, liebe Freunde, ich tue noch beten. Und dann können wir Gott noch anbeten und ich kann jetzt Abendmahl nehmen, wenn du Lust hast. Und wenn du nicht Lust hast, dann lass es sein. Das ist auch völlig ironisch. Jesus, ich lobe dich und ich preise dich. Dir alleine gehört alle Ehre. Du bist ein Gott, der uns liebt. Danke vielmals für die prophetischen Bücher. Sie haben den Leuten dann den Schleier gerade fortgenommen von den Augen. Und danke vielmals, hast du die Leute, die so in der Not waren, noch so ermutigend. Du hast gesagt, ich bin immer noch da. Und Jesus, ich möchte heute ist ein Tag, wo ich mein Gesicht und meine Sichtweise möchte und meine Augen und auf dich richten, Jesus. Und ich möchte auf dich richten. Und danke vielmals, bist du noch Gott, der mich immer liebt. Egal, was ich gemacht habe. Ich möchte dich anbeten, Jesus. Ich möchte dir nachfolgen. Amen.